Herzlich willkommen bei Teil 2 unserer Special-Folge von Wer's glaubt, wieder mit Igor und mit mir, Daniel. Und wir haben uns beim letzten Mal schon mit dem ersten Teil eines Videos auseinandergesetzt. Wer das Video nicht gesehen hat, beziehungsweise wer das jetzt nicht aktuell weiß, worum es geht, es ist das Video Covid-19. Das brisanteste Video dringend teilen auf YouTube von dem Kanal SchrankTV. Muss man über seinen Kanal suchen. Wer dazu genauere Hinweise braucht, in der letzten Podcast wird es genau beschrieben. Und wir knüpfen nahtlos an, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, und spielen weiter das Video ab.
Und insofern ist es so, man soll einfach nur zeitlich wissen. Also 2010, Januar, ruft er dazu auf und sagt, hallo, wir müssten nur mal Gas geben, was machen. Und dann gibt es die Rockefeller Foundation, auch selbstlos wie immer. Und die Rockefeller Foundation hat ein schönes Dokument veröffentlicht. Für alle, die das recherchieren wollen, sie werden es nicht direkt bei der Rockefeller Foundation selbst finden, oder ich habe es dort nicht gefunden, sondern nur im offiziellen Archive. Also es gibt da so ein amerikanisches Archiv von Daten im Internet. Dort kann man dieses Dokument runterladen. Die Validierung selbst konnte ich jetzt 100% nicht übernehmen. Das können nur die Leute, die bei der Rockefeller Foundation natürlich selbst sind. Aber dieses Dokument ist insofern sehr, sehr interessant, weil in diesem Dokument werden Szenarien beschrieben, die in der Zukunft passieren werden. Und das ist insofern interessant. Es werden 4 verschiedene Gesellschaftsmodelle vorgestellt, die unterschiedlich sind. Eine Welt, in der alles in Ordnung ist, in der wir uns gut verstehen. Oder eine Welt, wo es sehr viel Kriminalität gibt. Oder eine Welt, das nennt sich von Top-Down, also die von oben nach unten regiert wird, also so wie wir es jetzt aktuell eben auch im Prinzip haben. Und in diesen 4 unterschiedlichen Szenarien wird jeweils ein Szenario durchgespielt. Und in dem Szenario, wo wir jetzt gerade leben, wird durchgespielt, ein Virus kommt.
Oh.
Und zwar ein Virus, der die ganze Welt, in Beschlag nehmen wird. Und wenn man sich durchliest, was in dem Dokument drinsteht, dann ist das sehr vorhersehend. Also die haben scheinbar eine sehr, sehr gute Gabe schon damals gehabt, zu schauen, wie wird sowas ablaufen. Also jetzt nicht im Detail, welche Personen und so weiter, sondern eher nur auf der strukturellen Ebene. Weil ich habe das mal auch aufgelistet. In dem Chart, da kann man das sehr gut sehen, also der Virus wird die ganze Welt erschüttern, das steht da drin. Dann wird es so sein, es wird tödliche Auswirkungen auf die Ökonomie haben.
Oh.
Auch das steht schon, also auf die weltweite, nicht auf irgendeinen, sondern auf die weltweite Ökonomie. Es werden Lieferketten zusammenbrechen.
Ja. Steht alles da drin?
Ja, der Tourismus wird zusammenbrechen, auch das steht da drin.
Also die haben quasi Fernglas genommen, haben in 2020 geguckt.
Nee, was könnte da sein? Ganz wichtig, sie haben nicht, also sie sagen, wann es ist. Also nach ihrem Dokument passiert das viel früher. Das passiert nicht 2020. Ah, okay. Also nicht, dass die Leute jetzt denken, die wussten jetzt genau und jetzt wird auch, jetzt zum Beispiel Wissen to Go oder irgendjemand würde sagen, da steht ja gar nicht drin, dass es dieses Jahr passiert. Ja? Also insofern, deshalb würde ich diese Abstraktionsebene nehmen und höher fliegen und sagen, guck da erstmal nur drin, was steht denn da drin im Dokument.
Okay.
Und aus meiner Sicht sehr wichtig, also auch sehr extrem vorhersehend ist, sie sagen voraus, China wird die drastischsten Maßnahmen einführen, die wir uns vorstellen können. Der Westen wird sagen, die sind aber drastisch, aber China wird das erste Land sein, was sich ökonomisch erholt. Ja? Also steht da alles schon drin.
Wahnsinn.
Ja? Und aus meiner Sicht auch sehr spannend, was in diesem Dokument drin steht. Die Menschen, also in unserer westlichen Welt, werden selbst ihre Souveränität abgeben wollen, werden selbstständig wollen, dass sie kontrolliert werden.
Also wie Huxley ist schon...
Genau, also diese Vorhersehung, also was dort gesellschaftlich passieren wird, sind in dem Dokument beschrieben. Finde ich sehr, sehr spannend, sollte jeder sich durchlesen, der sich mit der Thematik gerne beschäftigen möchte, weil es hilft ein bisschen zu verstehen, es gibt Leute, die sind in der Lage, strategisch sehr weit zu blicken. Heißt nicht, ob sie das alles wussten, das will ich gar nicht sagen, sondern sie können sehr gut vorhersagen, wie sich gesellschaftliche Sachen entwickeln. Aber was dann wichtig ist, das war ja 2010, so in der zeitlichen Abfolge passiert dann 2013, also eigentlich genau, wenn man es mal genau nimmt, 2012, also 2 Jahre später, kommt auch so ein Dokument raus für die Bundesregierung, was dann im Prinzip an den Bundestag verteilt wird, was du auch schon mal vorgestellt hast, wo ich sage, auch hier sehr interessant. Also wird ja vom Robert-Koch-Institut, also es gibt 2 Szenarien, für die das Dokument nicht kennen. Link ist unten reingeschrieben, auch nochmal, woher ist das Dokument tatsächlich, also von der Bundesregierung in dem Sinne ja zur Verfügung gestellt, dem ganzen Volke. Und da kann man sehr schön lesen, es gibt 2 Szenarien, ein Hochwasserszenario gibt es und es gibt ein Szenario, dass ein Virus ausbricht, von dem eben auch Deutschland mit betroffen ist. Dort wird auch ganz genau beschrieben, welche Institutionen haben ein Problem, welche nicht. Banken haben zum Beispiel kein Problem. Ja, also das ist schon ganz klar. Also es wird bestimmte Systeme geben, die laufen stabil, wie Strom und Wasser. Und andere Systeme laufen nicht stabil. Aber was ich auch hier wieder spannend finde, ist, hier gibt es auch wieder eine Vorhersage. Der Virus wird kommen aus China. Und einer der ersten Infizierten in Deutschland wird jemand aus Süddeutschland sein. Und dieserjenige wird es dann hier verteilen. Das ist natürlich schon sehr, also jetzt kann man sagen, das haut zufälligweise hin. Also diese Vorhersage haut zufälligerweise hin.
Da muss ich direkt einhaken. Es ist für mich doch erstaunlich, wie gut die Dinge passen in diesem Dokument und in diesen zwei Dokumenten, besser gesagt, mit der Realität. Vor allen Dingen das Dokument vom Robert-Koch-Institut, beziehungsweise das deutsche Dokument, sage ich jetzt mal. Über das Rockefeller-Dokument werden wir auch noch reden. Aber dass zum Beispiel eine der Personen aus Süddeutschland kommt, die eine der ersten sein wird, die das übertragen und die das verbreiten in Deutschland.
Vom Bundestag, ne, ist das Dokument.
Genau, ja. So war das. Nämlich ist das für mich insofern interessant, weil die Tatsache, dass das unter anderem gleich ist, der erste Coronavirus-Fall in Deutschland, der erste bestätigte, war ja bei diesem Automobilzulieferer in Oberbayern, bei Webasto, bei Mitarbeitern von denen. Dass das zufällig passt, deutet für mich darauf hin, dass es eben nicht irgendwas in irgendeiner Hinsicht mit großartiger Voraussicht zu tun hat, sondern damit, dass man zufällig ins Schwarze getroffen hat. Weil kein Mensch hätte planen können, dass der erste Fall in Süddeutschland auftritt. Das hätte kein Mensch planen können. Da hätte irgendwie 2 Wochen früher oder 1 Woche früher jemand aus China nach Deutschland kommen können, in Norddeutschland, und es wäre von da aus losgegangen und damit wäre die ganze Theorie über den Haufen geworfen. Kein Mensch kann sowas planen. Und dementsprechend ist das für mich umgekehrterweise, die Tatsache, dass es so gut passt, ist für mich in dem Fall eher eine Bestätigung dafür, dass das einfach nur zufällig ist, weil das zu gut passt, als dass es geplant sein könnte. Allerdings ist das jetzt noch gar nicht alles, weil das Dokument selber haben wir uns natürlich auch angeguckt. Und die Darstellung, wie jetzt hier das Dokument dargestellt wird, ist doch nochmal anders, als das Dokument eigentlich aussieht. Denn nämlich, wenn man nämlich das Dokument liest, dann wird sehr deutlich, dass das ein Modell ist, ein Szenario, weil viele von den Fakten, die er hier erwähnt, stehen so gar nicht in diesem Modell drin, sondern sind relativ allgemein gehalten und er spezifiziert sie jetzt auf einmal auf die aktuelle Situation und deutet sie so um, während eigentlich das Modell eine Geschichte darstellt, die relativ plausibel wäre, wenn man einfach nur im Voraus so etwas beschreiben sollte und annehmen sollte, was wäre das für ein Szenario. Das zweite Person nämlich, also es geht in diesem Dokument um 2 Personen, die diese Verbreitung in Deutschland einschleppen, die zweite Person fliegt nämlich nach Norddeutschland. Was liegt näher, als eine Person im Nord und eine in Süd zu haben in so einem Szenario? Man hätte auch Ost und West nehmen können. Herzlichen Glückwunsch. So, das sagt überhaupt gar nichts aus.
Ja. Ich will das mal ein bisschen allgemeiner aufziehen. Und zwar, wenn Menschen jetzt auf mich zukommen in dieser Pandemie und mir sagen, ja, wie kann denn das sein? Wie ist das passiert? Wie ist hier? Und dann sind die skeptisch und sagen, das kann ja alles nicht sein. Dann fange ich immer gleich an und sage, was jetzt gerade passiert, ist nicht kompliziert. Hier regnet es nicht auf einmal Frösche vom Himmel. Oder aus dem Erdboden kommen willkürlich überall Schlangen hervor und beißen Menschen und verschwinden wieder im Asphalt. Das hat hier keine, wenn man so will, direkt metaphysische Ebene oder metaphysische oder übernatürliche oder was auch immer in dem Sinne. Was hier passiert, ist etwas, was immer passiert ist auf der Welt. Es ist eine Krankheit, die irgendwo ihren Ursprung hat, bei einer Person, bei einem Übertrag, wahrscheinlich von Tier auf Mensch, wie so häufig, und dann breitet die sich aus. Und um zu verstehen, dass das jetzt im Jahr 2020 passiert ist, dann muss man einfach nur auf flightradar24.com gehen. und sich die Flugbewegungen der Welt angucken. Jetzt vielleicht nicht, ja, aber in einem Jahr wieder oder noch vor drei Monaten, ja. Und dann wird einem alles klar. Wir leben in einer Welt, die so vernetzt ist, wie sie noch nie war. China ist so reich, wie es noch nie gewesen ist. Also man hatte die Flugbewegungen, wie es sie jetzt von China in die ganze Welt gibt, gab es vor 10, schon gar nicht vor 20, vor 30 Jahren, vor 40 Jahren erst recht nicht. Businessleute fliegen um die ganze Welt, fliegen ist günstig wie nie zuvor. Und Menschen, das ist eigentlich so ein Visum, die Welt durch die Globalisierung und die Weltwirtschaft ist vernetzt, wie sie es nie gewesen ist, bis vor dieser Krise. Messen finden überall auf der Welt statt. Ich war auf zahlreichen Messen, auf sicherlich also 20 bestimmt, ohne dass ich in dem Bereich tätig bin, als Übersetzer nämlich. Und Messen sind weitestgehend unglaublich international. Die chinesischen Pavillons sind riesig, nehmen manchmal eine halbe, eine ganze Halle ein. Es ist irre, aus der ganzen Welt sind Menschen da. Natürlich breiten sich dort Krankheiten am ehesten aus. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Virus in die Welt kommt, der eine bedeutende Anzahl von Menschen umbringt, die ist bei de facto 100%. Menschen haben immer dieses, die schauen auf das Leben, auf ihr eigenes Leben. Oh, ich bin erst 40 Jahre auf der Welt und was ist denn hier los? Es ist gar nichts Besonderes los. Klar, jetzt steht alles still und so weiter. Ich verstehe das, für mich ist auch was Besonderes und das erste Mal in meinem Leben. Aber man muss immer die ganz große Perspektive nehmen. Und von der Schwarze Tod, die Pest. Und dann auch wiederum die in der neueren Zeit, eben vor 100 Jahren, die spanische Grippe und so weiter. Das ist alles nichts Neues. Es ist nur etwas Neues in unserer Nachkriegswelt, wo wir eigentlich Reichtum und Wirtschaftswachstum über alles gewohnt sind. Und jetzt auf einmal passiert das. Und dann kommen Leute daher, oh, das kann nicht sein, das muss irgendwie eine Lüge sein. Nein! Das ist nicht kompliziert, was gerade passiert. Und um es jetzt konkreter zu machen, was die Rockefeller, ich habe das Dokument von der Rockefeller Foundation gelesen, das, was die schreiben, hätte ich auch schreiben können. Ich sage nicht, ich bin jetzt hier besonders klug, ich hätte das auch schreiben können. Nein, es ist einfach nur ein völlig realistisches Szenario. Es kommt ein Virus in die Welt, wie ich eben schon darstellte, völlig, völlig normal.
Übrigens aus Südostasien.
Südostasien. So, nicht aus China. Warum wohl? Also in Rockefeller Dokument ist es China.
Ah, okay.
Aber selbst das ist naheliegend, weil in China allein im Verlauf der letzten, 20 Jahre, glaube ich, hatten 4 Erreger ihren Ursprung in China. Warum wohl? Ich meine, ja, da leben 1,3 Milliarden Menschen in China, das ist das Problem. Dort gibt es diese bescheuerten Märkte und dort gibt es einfach keine, also, und die sind vernetzt, ja. Thailand ist nun mal ein kleineres Land. Ja, ist weniger vernetzt, ist auch hat weniger, also sprich, es ist völlig naheliegend, China zu nehmen. Es ist nicht naheliegend, Russland zu nehmen, wo genauso viele Menschen leben wie auf der Insel Java. Ja, also ja, ist völlig absurd. Und auch China zu nehmen, die haben die drakonischsten Maßnahmen ergriffen. Ja, warum wohl? Weil die ein verdammter totalitärer Staat sind. Man sagt ja nicht, die USA haben Leute in KZs eingesperrt. Ja, das wäre eine schlechte Vorhersage. Bei der Rockefeller Foundation sitzen ja nicht so blöde Leute. So, ich weiß, das klingt wie eine Vorhersage oder so, wenn man das liest. Der Punkt ist nur, es zeigt einfach nur, es bestätigt meine These, die ich gerade gesagt habe, was gerade passiert, ist nicht kompliziert. Man musste kein Hellseher sein, um etwas, was wirklich ähnlich dem ist, was gerade passiert, vorherzusagen. Deswegen kann ja auch keiner das Jahr vorhersagen. Keiner wusste, dass das 2020 ist. Es hätte 2012 passieren können. Es hätte 13, 14, 15 passieren können. Es im Jahr 2030 kann es sein, dass wir eine Krankheit haben, die rottet auf einmal, keine Ahnung was, halbe Regionen aus. Das ist alles nicht fernab jeder Möglichkeit. Das hat es immer gegeben, aber wir Menschen haben diese sehr kurze, die meisten von uns haben diese kurze Perspektive auf, oh, in meinem Leben hat es das noch nie gegeben. Ja, klar. Aber in deiner Urgroßmutters Leben, da hat es die am Ende des Krieges, der Krieg, stell mir mal vor, es hätte keinen Krieg gegeben, dann hätte sich das auch nicht so schnell ausgebreitet, aber da hat es das gegeben. Die hätte sich nicht gewundert. Deswegen, also, ja, absolut, das klingt total prophetisch, als ob, Ist es aber nicht. Es ist einfach ein Szenario, was absolut denkbar gewesen ist und es ist jetzt eingetroffen. Auch wenn es, und für mich genauso, für mich ist es, manchmal denke ich mir, es ist absurd, was gerade passiert. Es ist verrückt. Aber dann führe ich mir wieder vor Augen, ja, aber es ist nichts Neues.
Ist deswegen interessant, wenn ich es kurz einfach machen kann. Ich hatte ja, sage ich mal, diesen provokanten, andere sagen Fehler, aber aus meiner Sicht war kein Fehler, gemacht, habe geschrieben, der Geheimplan der Regierung.
Ja.
So, und jetzt, selbst Faktencheck, Korrektiv, alles wird ja auseinandergenommen. Ja. Die ganzen Artikel, weil ist ja kein Geheimplan. Mhm. Interessant ist natürlich, keiner kannte den aber vorher. Und die Medien, denen war das auch nicht wichtig genug, darüber zu berichten und so. Übrigens, hier ist was. Und in den letzten Tagen kam immer mehr raus, ja, wir haben Fehler gemacht. Wir hätten vielleicht vorher den Plan schon bringen müssen. Aber selbst jetzt wird gar nicht darüber besprochen. Was du gerade gesagt hast, wird einfach, der Schrank hat ja gelungen, ist ja kein Geheimplan, weil, ist ja vorhanden. Aber ab Seite 52 steht genau das alles drin. Ja. Das ist ja fast eine Blaupause wie von Rockefeller, oder?
Ja, also was ich sehr interessant finde, auch in der Auseinandersetzung von Korrektiv dir gegenüber, so nach dem Motto, Heiko Schrang hat jetzt die Verschwörung und das hat ja alles nicht gestimmt. Wenn man sich mal genau durchliest, was Korrektiv schreibt, das finde ich schon wieder sehr interessant, weil es ein typisches Beispiel dafür ist, wie die Mechanik funktioniert. Die haben so eine Pinocchio-Nase. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Also sie haben zum Abschluss eines Artikels, müsst ihr euch unbedingt anschauen, gibt es eine Pinocchio-Nase. Und die hat ein Rating. Also das heißt, eins ist nicht so schlimm, zwei wird dann schlimmer und es wird immer länger wird die Nase. Also so musst du dir das vorstellen. Und bei dir ist die Nase ganz kurz. Und zwar aus dem einfachen Grund, ja, das Papier gibt's. Also das ist, ja, genau. Also verstehst du? Also so nach dem Motto, sie halten sich daran auf an dem Rechtschreibfehler. So nach dem Motto, ja, der hat ja gesagt, das ist ja hier ein Geheimdokument. Ist ja gar nicht geheim. Kann ja jeder lesen. Also das heißt, ich beschäftige mich nicht mit dem Inhalt, der in dem Dokument drin ist, sondern einfach nur mit dem Rahmen und sage, naja, der hat jetzt gesagt, das ist geheim, dabei ist es gar nicht geheim. Und deshalb können sie auch nicht so sagen, dass du sehr gelogen hast, sondern sie halten sich eigentlich nur an diesem Thema geheim fest. Ja. Insofern kann ich das nur empfehlen. Aber 2013 ist dieses Dokument im Prinzip am Start und jetzt kommt wieder Bill Gates um die Ecke, ein paar Jahre später, und sagt, wir brauchen eine Art Masterplan. Interessant ist dabei, auch das kann jeder selbst mit recherchieren, er schafft es, in einem medizinischen Fachjournal einen Artikel zu platzieren, wo er genau beschreibt, was wir denn alles so bräuchten demnächst, ja, dass wieder eine Pandemie ausbricht und dass wir nicht darauf vorbereitet sind auf diese Pandemie. Und hier sehr schön, also er kann dieses Dokument veröffentlichen in diesem Fachjournal und er kann zeitgleich eine Rede halten, das TED, wer das kennt, also die Leute, die solche Vorträge kennen, die werden das wahrscheinlich kennen. Und hier sehr interessant, was sagt er aus? Er sagt, wir brauchen eine globale Institution, die alles koordiniert, die über ausreichende Befugnisse und Finanzmittel verfügt. Und ganz wichtig, wir brauchen eine Pandemie-Simulation.
Oh.
Also wir müssen das mal probieren. Wie ist denn das tatsächlich? Ja, das müssen wir mal rausbekommen. So, 2015 zu 2018 passiert dann das Nächste. Bill Gates muss nochmal nachschieben und sagen, 30 Millionen Tote werden kommen. Es wird so sein, wir müssen uns vorbereiten wie auf einen Krieg. Ja, er sagt das auch ganz klar. Er sagt zum Beispiel auch, das, was wir haben, unsere Waffen, die wir haben, sind unsere Impfstoffe. Ja, da. Und sein großes Ziel ist natürlich, die Zeit zu verkürzen für eine Impfstoffzulassung. Das ist ein sehr, sehr langer Prozess, das ist auch sehr kompliziert, dieses ganze Thema. Und der wünscht sich einfach, dass man das verkürzen könnte, dass man es das einfach viel schneller auf den Weg bringt.
Auch hier wieder interessant, Jahre liegen dazwischen. Ist jetzt nicht so, als ob irgendwie das Dokument rausgekommen ist und zack steht Bill Gates um die Ecke und ist der Meinung, wir sollen jetzt so Sachen uns vorbereiten oder so. Der hat seine eigenen Gedanken, wir haben ja schon über seine Agenda geredet. Und diese Gedanken sind auch im Rahmen seiner Agenda, wie wir sie beschrieben haben, völlig berechtigt. Denn wenn man von der Wirkung von Impfstoffen überzeugt ist und beziehungsweise vom Konzept des Impfens. Und wie gesagt, ich will jetzt nicht diese Impfdiskussion lostreten, aber das Konzept von Impfen, also wer gegen das Konzept von Impfen ist, halte ich für sehr schwierig vertretbar, einfach aus dem Grund, weil das Impfen Krankheiten ausgerottet hat, die wir heute nicht mal mehr kennen. Und das haben wir eben tatsächlich den Impfstoffen zu verdanken. Und man kann halten von der aktuellen Situation, was man will. Man kann auch von bestimmten konkreten Impfstoffen halten, was man will. Aber das Grundkonzept des Impfens hat uns von den Pocken befreit, hat uns von anderen Krankheiten befreit, die wir nicht mal mehr kennen, wo damals Leute gestorben dran sind. Und zwar nicht wenig. Die Wirksamkeit dieses Konzepts in Frage zu stellen, ist schwer. So. Und entsprechend, wenn man jetzt der Meinung ist, dass man irgendwie, dass eine Pandemie kommen kann, und wie Igor das eben schon sehr deutlich ausgedrückt hat, warum denn nicht? Natürlich kann eine Pandemie kommen. Hm. So, bloß weil wir das noch nie erlebt haben und bloß weil wir in einer fortschrittlichen Welt leben, heißt das nicht, dass es nie kommen kann. Hm. Und jetzt ist es halt soweit, dass irgendwas kommt. Und dann sind die Impfstoffe nun mal unsere Waffen. Weil was sollen wir denn sonst machen? Damals, zu Zeiten der Pest, hatte man keine Waffen. Mhm. Und dann sind die Leute dahin gerafft worden. Heute haben wir Möglichkeiten. Heute können wir Wirkstoffe entwickeln. Heute können wir Impfstoffe entwickeln. Natürlich sollte man da seinen Fokus reinlegen. So, das ist doch völlig selbstverständlich. So, wie kommt man darauf auf die Idee, dass das jetzt irgendwie an den Haaren herbeigezogen wäre?
Ja, also die wenn man es technisch genau nimmt, hatten wir natürlich auch Pandemien sogar zu unserer Lebzeit. Also ne, wenn wir jetzt zurück auf die SARS-Pandemie gehen, 2002, 2003. Ja, es hatte alles nicht den Ausmaß, den es jetzt hat. Da muss man dann wieder die Expertise nehmen, die medizinische Expertise, wie Ebola. Gutes Beispiel. Erst vor ein paar Jahren, Ebola war sehr schwer übertragbar. Ja, es gab dieses coole Lied, was einer geschrieben hatte in den USA, und das ging dann irgendwie being Ebola free, und dann being Ebola free, don't touch other poop and pee, we can be Ebola free. Ja, also quasi, du sollst einfach nicht das Kot anderer Leute anfassen, ja, und auch nicht das Urin, und dann läuft das schon. Ja, wenn du es einmal hattest, dann bist du verreckt zu 80-90%. Ja, aber deswegen war das in Westen, so, erst recht im Westen, wo die Hygienestandards hoch sind, war das sehr leicht auszurotten, auszumerzen. In Afrika war es schwierig, ja, weil dort die Hygienestandards niedriger sind, auch die Art und Weise, wie beerdigt wird und so weiter und so fort. Ja, es hat alles, den Ausmaß hat es nicht gegeben. Diese Krankheit Covid-19, China-Virus, ist leicht übertragbar, das wissen wir mittlerweile, und wir wissen immer noch wenig über die Krankheit, aber dass Bill Gates warnt vor Pandemien, das ist keine Warnung vor regnenden Fröschen. Nochmal. Genau. Also man muss, wenn man eine skeptische Haltung zu der ganzen Sache einnimmt, dann muss man sich die Frage beantworten, ist das, was gerade passiert, objektiv gesehen und im großen Ganzen der Menschheitsgeschichte gesehen, ja, ist das total unwahrscheinlich oder ist das eigentlich einfach vorprogrammiert, wenn man so will, in unserer vernetzten Welt mit 7 Milliarden Menschen? Und das tritt irgendwann ein, ob im Jahr 1900, 2000, 3000, 2500 oder jetzt 2020. Und die Antwort darauf ist, das ist ein Fakt, dass Pandemien sicher sind.
Ja.
Die Frage ist, was für ein Virus ist es? Man muss ja auch sagen, wir haben es hier scheinbar mit einem Virus zu tun, der nicht wirklich tödlich ist, im Sinne von, dass der eine enorme Prozentzahl von den Menschen, die ihn bekommen, umbringt.
Ja.
Das ist nicht der Punkt. Aber es ist schon schlimm genug, wenn ihn ein Kind, was ein Jahr alt ist und zu seinen Großeltern gegeben wird. Das Kind hat es zwar, aber dem wird nichts passieren. Und die Großeltern sterben daran jetzt, worst case. Das ist ja das Schlimme an der ganzen Geschichte. Und wir haben halt keinen Impfstoff. Nichts an dieser ganzen Sache ist kompliziert. Ja, Bill Gates ist daran beteiligt. Bill Gates ist der reichste Mann der Welt. Ja, geschenkt. Jetzt nicht, aber einer der reichsten. Immer jahrzehntelang gewesen. Er ist einer der bekanntesten Menschen der Welt. Wen erwartet man denn sonst an der Stelle, der davor warnt? Übrigens, die ganzen Artikel, die eingeblendet werden, sind überwiegend auch alle auf seinem Blog, ja, und nicht irgendwie in einer Top-Zeitung oder sowas, ja.
Einer war in der Top-Zeitung.
Ist auch völlig egal. Der Rest, ja, es ist, ja, Bill Gates warnt und dann kommt etwas. Ja, ich hätte auch davor warnen können, ja, nur ich bin halt nicht Bill Gates.
Ja, eben. Wir haben ja auch vor Sachen gewarnt, die eingetreten sind.
Ja, genau. Wir waren auch allgemein vor anderen Sachen. So von wegen, wenn Leute meinen, irgendwie, sie könnten eine Gesellschaft ohne Gott oder ohne den Glauben an Gott, sagen wir mal so, wenn die meinen, Kirchen schließen, alles so. Ja, viel Spaß bei dieser Welt. Viel Spaß. Nur, ich bin nicht Bill Gates. Ich habe nicht 100 Milliarden, die ich in, keine Ahnung, die Verbreitung des Evangeliums stecken kann.
Deshalb hört kein Mensch auf unsere Warnungen.
Richtig.
Aber auf die Warnungen von Bill Gates natürlich schon. Und wenn der halt seinen Schwerpunkt auf solche Dinge legt, dann ist das einfach so. Und wenn das dann passiert, dann passiert es.
Und ganz wichtig, er sagt im Prinzip, wir müssten wieder so eine Simulation machen. Also es wird Zeit für eine Simulation. Wir haben es noch nie ausprobiert, also so einen hypothetischen Ansatz, das mal durchzuspielen.
Also wie die Generäle fast, die sagen, wir haben immer so Krieg fiktiv gespielt, aber jetzt müssen wir doch mal ein paar Bomben fallen lassen.
Nee, anders, wir müssen den Krieg mal durchspielen. Also erstmal theoretisch durchspielen. Also wir müssen es erstmal theoretisch durchspielen. Und jetzt, das ist 2018, was passiert 2019? Vielleicht wird das nicht jeder kennen, aber sollte man einfach in diesem Zusammenhang unbedingt kennen, ist Event 201. Ja, kennen nicht so viele. Macht aber Sinn, sich tiefer damit auseinanderzusetzen. Event 201 findet im Oktober letzten Jahres statt. Und dort treffen sich Leute aus der ganzen Welt, alles globale Player, von Institutionen, von Unternehmen und so weiter. Und die spielen durch Pandemie. Also jetzt, so nach dem Motto, jetzt wird ein Virus ausbrechen, wie müssen wir darauf reagieren? Zielstellung dieses Workshops oder das Ergebnis von denen ist, die großen Unternehmen müssen noch enger mit der Regierung zusammenarbeiten, um erfolgreicher zu sein. Das ist also so die Zielstellung. Wer finanziert es? Bill Gates.
Oh, so ein Ding.
Ist ja ein Ding. Also jetzt kommt also die Simulation. Ja? Also das Ganze wird im Prinzip einmal durchgespielt und ich kann nur raten.
Wo können die Leute das nachlesen?
Unten habe ich einen Link. Also unten habe ich jeweils in dem Chart, kann man sehen, ist ein Link, kann jeder auch nachschauen. Ich kann empfehlen, einfach, es geht nicht um Stolpern, sondern einfach nur hinterfragen. Hallo, schaut euch mal die vier Teilnehmer an, die ich mal aufgelistet habe auf der rechten Seite. Also da ist dieser Direktor des Chinesischen Zentrums für Krankheitskontrolle und Prävention da. Ja, da kannst du sagen, ja, der ist jetzt da. Müsste der nicht eigentlich gleichzeitig verkünden, wenn die Pandemie ausbricht? Zum Glück haben wir das schon einmal simuliert und wissen damit umzugehen. Habe ich bisher in den Medien noch nie gehört.
Ja, das ist wirklich eine tolle Sache.
So, und auch das Thema ehemalige CIA-Direktorin ist mit dabei. Ja, jemand von Johnson & Johnson ist mit dabei, also von der Pharmaindustrie ist mit dabei. Und es ist jemand mit dabei von Edelman, kennen sehr wenige. Edelman ist die größte PR-Agentur der Welt, also mit einer der größten der. So, und jetzt kann man natürlich argumentieren, na klar muss ja jemand von den Medien mit dabei sein, na klar muss jemand von der Pharmaindustrie mit dabei sein. Trotzdem lohnt sich auf jeden Fall, da tiefer einzutauchen. Wir können das ja hier auch nur, nur anzureißen, damit jeder sich da tiefer mit auseinandersetzt. Was passiert kurz vor Ende 2019? Bill Gates hat etwas in Auftrag gegeben, was wahrscheinlich nicht so viele kennen. Bill Gates hat einen Auftrag gegeben, er hätte gerne eine Technologie, wie man einen Chip bei jemand implementiert, der... Das ist Quanten, also das super kleine Teilchen sind, das man optisch überhaupt nicht sehen kann, wo Daten drauf gespeichert sind. Mhm. Und die sollen dazu dienen, also auch, damit man wieder die offizielle Seite dazu versteht, das ist jetzt natürlich keine Verschwörung, das ist jetzt irgendwie, sondern das hilft dabei, wenn du deinen Impfpass vergessen hast. Ja, wenn du jetzt deinen Impfpass vergessen hast und jetzt nicht wüsstest, gegen was bin ich eigentlich geimpft und wann war die Impfung, das würde dann auf dem Chip stehen.
Also ist ja die Mutter fast aller Verschwörungstheorien, würde ja bedeuten, wir haben immer gesagt, also du nicht, aber ich seit Jahren, darauf läuft es hinaus, irgendwann werden die Leute alle geschippt, dann wird gesagt, also zum Negativen für die Menschen, das ist eine Verschwörungstheorie. Aber jetzt sagt man, so höre ich es bei dir gerade raus, nein, ist ja was völlig anderes. Du merkst ihn gar nicht, sondern du bist zu deinem Schutz. Du weißt doch denn, dass du geimpft bist. Und damit ist was völlig anderes. Sind trotzdem alle geschippt, aber ist was anderes.
Ja, also so könnte man es natürlich auch sehen. Interessant finde ich dabei, dass Bill Gates das Institut beauftragt hat. Also es hat denen den Job gegeben. Hey, entwickelt das bitte technologisch und ich finanziere euch dafür, dass er das macht. Und die haben das auch tatsächlich hingekriegt. Insofern alles top geleistet.
Ja, jetzt kommt halt der Chip, ne? Also der Chip, auf jeden Fall eine Sache, will keiner haben. Und wenn Bill Gates das in Auftrag gibt, heißt das auch noch lange nicht, dass es irgendwo umgesetzt wird. Weil den ganzen Kram kann ich auch auf meiner Gesundheitskarte speichern lassen. Dafür brauche ich mir den nicht in den Körper zu pflanzen. Warum sollte ich das machen und mich damit irgendwo kontrollieren lassen? Und das Gute an unserem Rechtsstaat ist ja die Tatsache, dass wir eben, also bis man uns dazu zwingt, muss schon sehr viel passieren.
Sehr viel. Jetzt kann an der Stelle natürlich ja der Einwand kommen, ja, guck mal, was jetzt die Regierung macht und alles. Ja, glaubt denn irgendeiner, dass das hier für immer so bleibt? Ja, es ist, also die Debatten in Kreisen der Juristen finden die statt. Es ist auch alles sehr problematisch. Aber allen ist klar, dass das eine Ausnahmesituation ist. Die dauert eine gewisse Weile. Es ist auch fragwürdig. Es ist schwierig, dass keine Gottesdienste stattfinden können. Wir sind von dem Thema auch betroffen und so weiter. Aber das sind Dinge, die vergehen. Und wenn die nicht vergehen, dann gibt es eine Horde von Menschen in diesem Land, ja, die da gegen protestieren. Und das dazu gehören nicht nur einfach nur irgendwelche Bauern mit irgendwelchen Äxten und so, sondern das sind Verfassungsjuristen, die das jetzt schon problematisieren.
Ja, eben.
So, und was Bill Gates da in Auftrag gibt, das ist das, was ich vorhin meinte. Bill Gates ist dieser technokratisch säkuläre, dieser wissenschaftsgläubige Freak, der die Welt betrachtet, okay, was für Hebel kann ich in Bewegung setzen, damit Dinge effizienter, gesünder und besser laufen. So, da kann man dann sagen, so ein Chip ist das. Ja, klar ist der das, aber Bill Gates hat, was ja Personen seiner Art immer anhaftet, die haben halt scheinbar null Verständnis von Ethik und von dem, was von dem Verhältnis von welchem Preis ist es wert zu bezahlen, um diese Effizienz zu erreichen. Und wenn irgendjemand glaubt, Bill Gates gibt das in Auftrag und die USA, ja, also die USA, viel Spaß nach Oklahoma zu gehen, viel Spaß und da den Leuten zu sagen, hey, wir sind vom Staat und wir müssen euch hier so einen Chip einpflanzen, das ist Zwang. Dann schaut man bei einer Fünfkopffamilie wahrscheinlich in 8 Kanonenrohre. Also diese Vorstellung von, oh, bald überkommt uns, ist einfach absurd. I'm sorry. Ich verstehe das. Ich bin absolut staatskritisch und ich bin ein sehr großer Anhänger von Small Government, wie es in der angloamerikanischen Tradition vertreten wird. Und ich glaube auch zum Beispiel an das Recht auf Waffenbesitz als Grundrecht, absolut, ja, das ist, es ist ein Recht von Gott, ja, absolut, kann ich an anderer Stelle gerne mal verteidigen, es ist absolut das Recht, mich selber zu verteidigen, es ist ein Recht, was mir qua Menschsein, qua auf dieser Erde Leben zusteht und der Staat, der da eingreift, der verletzt meine Rechte. Das kann dann rechtfertigt sein, verfassungsmäßig gerechtfertigt oder auch nicht. Die Amerikaner verstehen das richtig, kann man an anderer Stelle die Debatte führen, aber die Vorstellung, oh, jetzt bald kommt der Chip, die ist absurd, okay? Also die Menschen haben keine Vorstellung, wie umfassend der Grundrechtsschutz in Deutschland ist und ja, man kann sagen, der wird jetzt gerade ausgehebelt, aber
Es melden sich jetzt schon Leute. Und zwar hochkarätige Leute. Die aktuelle Situation verfassungsmäßig für sehr problematisch halten.
Ja.
Und die, also nach dieser Krise, wenn das Ganze sich ein bisschen legt, werden sehr viele Dinge aufgerollt werden.
Yes,
sehr viele Dinge.
Ja, ja.
Und dann wird auch mal sehr gründlich darüber geredet werden, ob man das bei einer nächsten Epidemie oder Pandemie genauso machen wird.
Genau.
Und was passiert jetzt kurz vor Ende des Jahres? Es passiert etwas, dass etwas ausbricht. Jetzt kann man sagen, wenn man die Punkte so einfach nur zusammenbringt, denkt man, das ist jetzt eine chronologische Reihenfolge. Ich zeige ja nur auf, was ist passiert in den letzten Jahren. Ob die zusammenhängen, ist völlig unklar. Aber ich will einfach nur aufzeigen, dass diese Krankheit ausbricht. Interessant in diesem Zusammenhang, man kann es hier an der Seite auch in Ruhe lesen, wenn man sich die Charts durchliest. Die Chinesen teilen offiziell mit, diese Sequenz, die sie finden für das, was ist das? Also sie wissen noch nicht genau, was es ist. Also da gibt es eine Krankheit, wir wissen nicht genau, was es ist, wird am 12.01. der WHO übergeben. Und jetzt passiert ein großes Wunder. Es gibt eine Koryphäe, die es schafft, in wenigen Tagen, also vom 12. zum 16., schafft er es zu identifizieren, die Schlüsselsequenz dieses Virus. Ja, also ganz wichtig, er findet jetzt nicht den Virus, sondern die Schlüsselsequenz dieser DNA des Fragmentes. Und Herr Drosten schafft es. Und vielleicht auch eine Verbindung, die jeder auch für sich nochmal recherchieren sollte, geht nicht um die Arbeit und die Leistung, die er dort tatsächlich schafft, sondern die ganze Verbindungskette. Das heißt, Herr Drosten braucht natürlich jemanden, der das mit ihm weltweit im Prinzip koordiniert. Da hilft die WHO mit dabei. Das heißt, sein Referenztest ist der Referenztest für die Welt. Ja. Das heißt, das geht zur WHO, das ist sein, ist da, und es ist noch besser, es gibt ein Biotech-Unternehmen hier in Berlin und dieses Biotech-Unternehmen arbeitet mit der Charité zusammen und die sorgen dafür, dass das weltweit verteilt wird. Und auf dieser Ebene ist es so, wo ich dann im Prinzip sage, diese Hintergrundinformationen helfen ein Stück dabei, auch das gesamtmäßig, finde ich, ein Stück einzuordnen. Und jetzt passiert aus meiner Sicht Folgendes sehr Interessantes. Herr Drosten bekommt jetzt natürlich die mediale Bühne. Ist ja klar. Also wenn jemand zweimal diese Unglaublichkeit schafft, ein Virus zu identifizieren von solch einem großen Ausmaß, brauchen natürlich, würde ich sagen, das ist auch nachvollziehbar, die Medien haben jetzt natürlich jemand. Ne? Sie können ihn fragen. Also derjenige, der den Virus gefunden hat, den kann ich natürlich jetzt befragen.
Es ist keine Unglaublichkeit, ein Virus zu identifizieren. Ich weiß nicht, wieso der das jetzt als Unglaublichkeit oder so. Der Kerl hat das damals gemacht. Und wenn der heute gut gearbeitet hat, warum hätte er es nicht so machen sollen? Und natürlich setzt man sich zuerst mal mit dem in Verbindung, weil der die Erfahrung hat. Warum sollte man sich nicht mit dem in Verbindung setzen, wenn er einer der Experten von damals ist und man den Verdacht hat, dass das zusammenhängt? Und es hängt ja auch zusammen, es ist ein ähnlicher Erreger. Warum sollte man sich nicht in Verbindung mit ihm setzen? Und warum sollte man nicht ein Pharmaunternehmen und so weiter damit einbeziehen in die ganze Geschichte, weil irgendwer muss das ganze Ding ja am Ende auch umsetzen. Das macht eine Universität nicht selber. Ich verstehe nicht, was an der ganzen Geschichte, die jetzt gerade erzählt wurde, so problematisch sein soll.
Also der Herr Professor Drosten hat im Jahr 2002 die Krankheit SARS-CoV, also SARS-CoV,
ja,
identifiziert. So, dann hat er 18 Jahre später die Krankheit SARS-CoV-2, den wir heute dummerweise Coronavirus nennen, aber richtigerweise Chinavirus nennen sollten, identifiziert. Herr Drosten war damals schon Professor für Virologie, also und im Übrigen spezialisiert auf neuartige Viren an der Universität Bonn und ist mit der Zeit, also jetzt auch im Jahr 2020, an der Berliner Charité. So. Das ist wahrscheinlich, also mit, kannst du Daniel mir sagen, mit oder das renommierteste Krankenhaus in Deutschland. Ja, das macht Professor Drosten quasi qua Amt zu entweder dem oder man müsste wahrscheinlich in dem Fall dann doch sagen, einem der locker Top 5, Top 3 Virologen in Deutschland.
Ja.
So. Ich verstehe einfach nicht die Sensationskette an dem ganzen Geschehen.
Genau.
Ich meine, wir sind nicht die USA, wo du 350 Millionen Leute hast. Oder auch China, wo entsprechend mehr Professoren, mehr Ärzte, mehr Virologen sind. Wir sind ein verhältnismäßig kleines Land. Ja? Es gibt wirklich eine überschaubare Anzahl von Top XY, Top Virologen, Top-Verfassungsjuristen, Top, ne, also alles, was man jetzt nehmen will. Professoren, ja, die auf einem sehr hohen Niveau nichts anderes machen, als sich mit bestimmten Themen forschungsmäßig auseinanderzusetzen. Und dass dann dem Drosten, der, wenn man sich den Mann mal anguckt, ich meine, der sieht wirklich aus wie ein Wissenschaftler, wie ein Arzt. Der ist nicht gemacht fürs Fernsehen. Ja, hier Professor Kekulé, der ja auch sehr viel unterwegs ist und im Übrigen, muss man sagen, häufig auch kritisiert. Ja, weil der hat ein bisschen eine andere Perspektive, auch Virologe. Das ist ein sehr, sehr, wie soll man sagen, präsentierbarer Kerl, ja, der man merkt, der beherrscht auch die, der hat die Eloquenz, der hat auch das, wenn man so will, die Selbstsicherheit und vielleicht ein bisschen Verliebtheit, das kritisiere ich gar nicht, ist gar nicht so schlimm, ja. Der macht sich viel besser im Fernsehen als so ein Drosten. Aber zu sagen, ja, dem Drosten wird dann die Medienbühne gegeben. Ja, natürlich wird die dem gegeben.
Ja, weil wem sonst?
Er ist der Virologe an der Berliner Charité, an dem renommiertesten Krankenhaus in Deutschland. Er ist Virologe dort. Er hat zweimal die Krankheit, ich wiederhole, SARS-CoV und SARS-CoV-2. Ich bin kein Mediziner, aber die scheinen wohl verwandt zu sein. Ja, deswegen, also so. Jetzt, das klingt alles ist ja unglaublich, sind immer die gleichen Figuren. So, und dann auch zu sagen, was war das da gerade mit der, genau, Privatwirtschaft. Ja, glaubt irgendjemand, die Berliner Charité hat irgendwie einen inneren Dienst für Vertrieb, der dann auch noch die Sachen verkauft?
Ja, natürlich.
Dann kommen wir wieder zur Pharma-Diskussion zurück und so weiter.
Natürlich musst du ein Pharma-Unternehmen mit einbeziehen.
So, und die WHO, genau.
Kram ja herstellen.
Und die WHO, ja, natürlich. Also die WHO, ich fühle mich furchtbar, die WHO zu verteidigen. Die ist nun mal das zentrale Organ, zumindest mal für die Informationsverbreitung. Und alles, was Virologen und auch andere Ärzte gesundheitsrelevant herausfinden, das wird an die WHO weitergeleitet. Das ist im Übrigen so alles Sicherheitsrelevante, was in der internationalen Rüstungspolitik passiert, landet auch bei der UN in den zuständigen Behörden dann. Ja, das ist halt die globale Kooperation. Ich verachte die UN, ich finde auch die Weltgesundheitsorganisation in diesem Kontext furchtbar, ja, aber nochmal, unsere ganze Kritik hier in der, richtet sich halt danach, diese Suggestion, also diese Andeutung von die hier ist eine riesen, sorry, das Wort muss man dann einfach auch nehmen, diese Riesenverschwörung, diese Riesenplanung von ganz vielen elitären Kreisen und die Medien pushen das. Das heißt, das ist alles Fake, was man euch erzählt. Das ist keine gesunde Haltung, weil es ist einfach nicht so. Im Übrigen, das erwähne ich jetzt leider das erste Mal an der Stelle, niemand ist so kompetent. Niemand ist so kompetent. Selbst wenn jemand überhaupt die Macht hätte und die Fähigkeiten, das Ganze, was wir hier erleben, einzufädeln, wenn er die Fähigkeiten hätte, keiner ist so kompetent, das so einzufädeln. Jeder in seinem Leben weiß doch, von welchen Unabwägbarkeiten die Entscheidungen, die man trifft, abhängen. Jemand kontrolliert, also ist einfach, da kann man jetzt unendlich weiterreden. Aber das ist einfach das Ungesunde. Das Video ist jetzt hier kein beklopptes, verrücktes Video oder sowas. Aber die Suggestion, die hier ja immer wieder mitschwingt, die sind einfach, also haltlos, die sind echt haltlos.
Und da spielen natürlich jetzt die Medien eine große Rolle, auch das, was wir eben halt kognitiv im Kopf jetzt verarbeiten. Da kommt Herr Drosten und erzählt uns etwas. Und da sage ich auch hier mal völlig wertfrei das bewerten. Ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal zwei Videosequenzen an aus einem RBB-Interview, was er gegeben hat. Einmal geht es einfach nur darum, wie könnte er sich vorstellen, dass die Menschen medial beeinflusst werden, damit sie selbstständig zu Hause bleiben. Ich würde sagen, das gucken wir uns mal kurz an.
Wir wissen, dass eigentlich eine Sache den durchschlagenden Erfolg gebracht hat, das zu stoppen. Und zwar die Disease Awareness, also das Bewusstsein über die Krankheit, das induziert wird, wenn Sie für mehr als ein paar Wochen nur immer wieder in den Medien die Aufmerksamkeit haben, wenn Sie dann aber auch so Dinge haben wie, es gibt einen Test, man kann getestet werden, es gibt positive Untersuchungen, man kann dann auch behandelt werden. Also dieses Bewusstsein, da ist eine Krankheit, ein greifbares Geschehen. Wenn das auch der Letzte in der Stadt kapiert hat, dann setzt ein Effekt ein, dass sich die Menschen sozial voneinander entfernen. Die bleiben tendenziell eher zu Hause und verabreden sich eher nicht und unterlassen unnötiges Aufenthalten in der Öffentlichkeit, unnötige Treffen. Und wenn das passiert, dann scheint es so zu sein, dass solche Viruserkrankungen wie SARS, die eher nicht so leicht zu übertragen sind, dass die dann wirklich unterbrochen werden.
So, und wenn man hier das so sieht, ja, also er gibt vor so eine Idee, so könnte das funktionieren, finde ich noch einen zweiten interessanten Aspekt in diesem Interview. Er erläutert, wie er das Thema Mundschutz sieht. Also falls dir jetzt jemand auf der Straße begegnet zum Thema Mundschutz, wie war seine Position damals? Blenden wir auch mal ganz kurz ein.
Aber ich bleibe jetzt besser zu Hause, weil ich nicht möchte, dass sich in meiner Umgebung jemand infiziert.
Aber ich könnte die Maske aufsetzen.
Damit hält man das nicht auf.
Ach, damit hält man das
nicht
auf?
Können wir noch mal separat darüber reden, aber die technischen Daten dazu sind nicht gut für das Aufhalten mit der Maske.
So, er sagt ganz klar, Mundschutz macht gar keinen Sinn.
Jetzt erklären wir mal bitte, warum die Wahnsinnigen überall in den Supermärkten, auf den Straßen. Ich war den Tag mal in Berlin, ja. Ich habe jeder Dritte ist da damit rumgerannt.
Ja.
Wissen die das nicht?
Was ist man könnte jetzt natürlich argumentieren, also sie sind jetzt weiter in der Forschung. Ne? Das war also Anfang Januar, jetzt sind sie weiter in der Forschung, gehen auch davon aus, du willst dabei helfen, auch anderen zu helfen und so weiter. Es ist natürlich aber trotzdem verdrehte Welt an der Stelle. Deshalb sollte man einfach nur wissen, das geht nicht darum, hat er jetzt recht oder hat er nicht recht, sondern nur kurz, es hilft dabei zu sagen, es gibt widersprüchliche Aussagen.
Ja.
Ja. Interessant ist auch, dass Herr Drosten beim NDR einen eigenen Podcast bekommt, jeden Tag auf Sendung ist, ja, jeden Tag im Prinzip die Welt des Coronavirus erklärt. Und auch hier würde ich mal kurz zwei Sequenzen einspielen wollen. Eine Sequenz, wo er erläutert, wie ist das eigentlich, wenn man eine Statistik liest? Ja, also wie kommt man eigentlich auf die Zahlen? Sind die Zahlzuwächse, wird das dramatisch oder nicht? Und da würde ich sagen, das hören wir uns einfach mal oder sehen uns mal kurz diesen Podcast an.
Solche Schätzungen, die sind mutig und die können komplett falsch sein und die können extreme Auswirkungen haben am Ende der Modellrechnung.
Mhm.
Also das ist immer das Problem bei Modellen. An einigen Stellen muss man Schätzungen eingeben. Da hat man dann also eine wissenschaftliche Studie, die sieht extrem kompliziert aus, aber in den wichtigen Stellschrauben ist plötzlich, steht dann plötzlich da, ja, da haben wir einen Experten gefragt und der hat das geschätzt. Mhm. Und das ist so ein bisschen das Problem an solchen Studien. Diese Studie halte ich für eine der besten Studien, die bisher verfügbar ist. Und die ist eben nicht nur auf die USA, sondern auch auf England gerechnet. Ein Land, das uns sehr ähnlich ist. Und die Aussichten sind wirklich verzweifelnd. Mhm. Es ist wirklich schlimm, was man da unterm Strich draus liest aus dieser Studie. Und wir müssen uns jetzt hinsetzen und miteinander sprechen über Möglichkeiten.
Er sagt, es wird einfach fürchterlich. Ja? Anhand von Zahlen, von denen, da kann man Stellschrauben haben, man weiß nicht genau, wie die Stellschrauben sind. Und da kannst du dich fragen, ist cool. Also natürlich, ihr habt die Fachexpertise, haben wir nicht. Ja? Also ich habe jetzt nicht die Fachexpertise zum Thema Virus, habe ich nicht, ne? kann mir darüber kein Urteil erlauben. Aber es ist dann schwierig natürlich, wenn jemand solche widersprüchlichen Aussagen macht, wie ist das Ganze zu werten?
Ja, zu den Studien. Ich habe mir diese Podcast tatsächlich zwar nicht in ganzer Länge angehört, aber die relevanten Abschnitte und die ganze Zeit dazwischen. Und ich finde es gut, dass in diesem Video auch dann angegeben ist, welche Stellen die zeigen, welcher Podcast das ist und dass darunter auch steht, dass es empfehlenswert ist, sich das Podcast in der ganzen Länge anzusehen, um den Gesamtzusammenhang zu verstehen. Das ist gut und verantwortungsvoll gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist so, was Drosten äußert, ist absolut richtig, dass wenn mit Modellen gespielt wird, und ich meine das jetzt hier, das lässt sich auch übertragen auf alles andere, nicht nur auf medizinische Modelle, dann sind das eben Modelle. So, und dann kann jemand, das erwähnt er dann in der Zwischenzeit, kann dann quasi eine Schraube, die hat jemand irgendwo so leicht eingeschraubt, einfach damit es hält, und dann kann jemand daherkommen, mit quasi nur einem Elektroschrauber und der kann die voll reinballern. Ja, das heißt, an der Schraube wurde dann so unendlich viel mal gedreht, dass dann sich quasi alles verschoben hat. Und dann auch die ganze Modellrechnung. Das ist im Übrigen in der Klimawissenschaft ja genau das gleiche Problem. Das ist immer die gleiche Diskussion. Ja, sterben wir jetzt in 12 Jahren, wie einige Freaks behaupten? Ja, oder sind da vielleicht die Szenarien doch ein bisschen dramatisch. Ja? Und in dem Fall ist es genauso, ja, er springt dann 15 Minuten nach vorne und sagt dann, das ist die beste Studie, von den verfügbaren Studien, die ich kenne. Er sagt aber ziemlich klar, dass er sagt nicht, das ist eine perfekte Studie. Er sagt, es ist die beste Studie, ich habe jetzt leider den Wortlaut gerade nicht im Kopf, aber er sagt, das ist die beste Studie, die verfügbar ist. So ja, in der Richtung, so ne? So. Aber das ist schon ein Unterschied. Sprich, wir müssen, das ist ja das Problem der Wissenschaft. Man braucht eine Grundlage, auf der man arbeitet. Sonst kann man nicht arbeiten. Genau. Ja, also man braucht eine Grundlage. So, und was er sagt, die Modelle, was er auch nicht sagt, ist, die Modelle sind völliger Humbug. Er sagt, er sagt nicht, da hat einer willkürlich geschätzt. Er sagt, das ist grundsätzlich möglich und es ist auch immer schwierig, die Parameter festzulegen. Es ist schwierig, sich zu fragen, okay, von welchen Zahlen geht man aus? Aber dass das völlig aus der Luft gegriffen ist, dass das keinerlei Bezug zur Realität hat, ist einfach nicht wahr. So, und das ist das Problem an Wissenschaft. Das Problem hat man nicht nur in der Medizin, das hat man woanders auch. Ja, und das will ich an der Stelle doch anführen: Precautionary Principle ist nun mal wichtig. Ja, also das Prinzip der quasi Vorsorge, ja, der Vorsicht muss gelten. Ja, man muss bei einer Krankheit, die sich von Mensch zu Mensch innerhalb einer Familie wie so ein Feuer ausbreitet, muss man eher den Weg nehmen, der vom Worst Case ausgeht, als vom Best Case. Das ist wichtig. Man kann nicht sagen, ja, kommt ja gar nicht so schlimm. Ja, man muss aber davon ausgehen, dass es schlimm werden kann. Genau. In so einem Fall, wo quasi der Worst Case ist, 60% der Weltbevölkerung könnten sterben.
Ja. Ja? Was man halt beachten muss, ist, dass wir selbst aktuell noch zu wenige Zahlen haben, um wirklich absolut sagen zu können, ja, wie gefährlich ist dieser Virus.
Richtig, ja.
Wir wissen mittlerweile, das ist bei weitem nicht die tödlichste Erkrankung, die wir jemals gehabt haben. Nein. Und so. Das hat auch, glaube ich, ich weiß nicht, ob das jemals einer behauptet hat, ich auf jeden Fall nicht. aber Genau, wir haben noch viel zu wenige Zahlen und zur Zeitpunkt des Podcasts hatte man noch weniger Zahlen.
Ja.
Aber mit irgendwas muss man halt arbeiten als Wissenschaft. Weil man muss irgendwie Vorhersagen treffen, weil wenn man keine Vorhersagen trifft, dann kann man auch nicht handeln. Das heißt, du musst Modellrechnungen aufbauen. Und diese Modellrechnungen können, wie Igor gesagt hat, am Ende sich als treffend oder als nicht so treffend herausfinden. Und im Verlauf des ganzen Geschehens, im Verlauf des Krankheitsverlaufs, wie es momentan, oder des Weltverlaufs, werden diese Modelle auch angepasst, sodass es immer realitätsnäher kommt. Aber wenn man von Anfang an gar keine Modelle gemacht hätte, hätte man überhaupt nicht handeln können. Man hätte weder in die eine noch in die andere Richtung handeln können.
Ja.
Und dementsprechend sind Modelle einfach ein, wenn man so will, notwendiges Übel, solange die Daten fehlen.
Richtig, ja.
Und da kommt man einfach nicht drum herum.
Und man muss auch sagen, die politischen Entscheidungs... Also Herr Drosten hat nicht das Sagen in Deutschland.
Ja.
Ja, das ist einfach Unsinn. Hätten die Virologen das Sagen, dann hätten wir Ausgangssperren und dann würde niemand nirgendwo hingehen.
Genau.
Ja, so. Da sind immer politische Erwägungen, die, wo dann Entscheidungen getroffen werden. Der Söder ist was restriktiver, der Laschet jetzt gerade vor allem sowieso ist was liberaler, was das angeht. Was in Italien passiert ist, in Norditalien, das hinterlässt bei den Leuten Eindrücke. Ja, und da sterben reale Menschen, ja, das sind reale Familien, das sind alles keine Schauspieler. Das hat deutlich mehr dazu beigetragen, dass in der Bevölkerung auch selbst der Wunsch entstanden ist, dass man dieses Social Distancing, was eigentlich Physical Distancing heißen müsste, ja. wenn man es korrekt nimmt, ist wieder diese Quantenkrankerei von mir, aber es ist so, diese Distanzierung voneinander, Abstand halten und so weiter, dass durch die Eindrücke und durch die das, was aus die Berichte aus Norditalien, und die sind auch nicht fake, okay, das sind reale Menschen, die da sterben mit realen Familien, und Ärzte im Übrigen auch, die dort mit einer nicht unbedeutenden Zahl gestorben sind, das trägt auch dazu bei. So, das heißt, hier geht es nicht darum, oh, wir haben auf Grundlage der Studien hier alle abgesperrt. Ja, das ist auch, muss man fragen, ja gut, er hat jetzt hier über die Studie geredet, so what? Ja, ja Studien sind kein Evangelium, absolut.
Ja.
Ja. Hiermit sind wir dann am Ende des Teil 2 unserer Podcast angelangt. Und werden beim nächsten Mal dann nahtlos an dieser gleichen Stelle weitermachen und haben noch 15 Minuten dieses Videos zu kommentieren.